und jaget ihm nach. Ein Jahr lang Motto der christlichen Kirche. Ah nein, ich muss erst noch was anderes sagen. Heute Morgen ruft mir eine Frau an um 9:30 und sagt zu mir, Hans, sei nicht enttäuscht, wenn heute so wenig Leute in die Kirche kommen, weil das Wetter ist so schlecht. Jetzt freut es mich, dass sich die Leute weder von mir noch vom schlechten Wetter abhalten lassen und trotzdem gekommen sind. Also, ein Jahr lang Motto der Evangelie oder der Kirche. Jetzt ist tatsächlich Frage Kassensturz. Jeder Einzelne überlege, was hat es gebracht? Ist bei mir irgendwas hängen geblieben? Hat sich einmal im Jahr was verändert? Bin ich ein anderer geworden wie letztes Jahr durch diese Aufforderung? Habe ich ein Stück Friede bekommen? Und jetzt ist der Tim gerade durchgelaufen und ich denke jetzt, wenn bei jemandem das Herz geschlagen hat und denkt, ah, ich könnte vielleicht was sagen, dann kommt er mit dem Mikro vorbei und plötzlich merkt man, wie man aus seinem Friede wieder rausfällt. Oh, dann ist die Ruhe futsch. Also im gesellschaftlichen Rahmen kann ich keine Veränderung feststellen. Es ist gleich geblieben wie die vergangenen Jahre. Wenn man in die Zeitung reinschaut oder ins Fernsehen, dann sehen wir Mord, Totschlag, Mobbing, Auseinandersetzungen. Aber wie war es denn in den christlichen Kreisen? Hat es dort was gebracht? Ist uns gelungen, friedlicher miteinander zu umzugehen? Haben wir Brücke gebaut zu anderen Menschen? Wie sieht es denn aus mit unserem Verhältnis zu Menschen, die nicht die gleiche Glaubensvorstellung haben wie mir, die ein bisschen anders glauben wie mir? Haben wir Verständnis zu denen bekommen? Oder ist Misstrauen vielleicht noch gewachsen? Oder ist vielleicht Vertrauen gewachsen? Ich habe mich gefragt, wie sieht es denn bei mir privat aus? Wer hat den Frieden gefunden? Wer hat ihn festgemacht, im Einmachglas eingemacht, zack, und hat ihn ins Regal gestellt und kann ihn dann rausholen, bei Bedarf aufs Brot schmieren und dann hat er ihn wieder. Oder wer hat ihn, wenn wir beim Wort bleiben wollen, wer hat ihn Friede gejagt, hat ihn erjagt, erschossen, Gefriertruhe gelegt und kann ihn rausholen, wenn er ihn braucht. Ich habe ein Bild dabei vom Detektiv. Mach das mal davor. Und der Detektiv, der hat sich auf die Suche gemacht nach dem Friede. Und was hat er gefunden? Streit, ich muss noch gucken. Ja, man sieht's gut. Streit, Zank, Feindschaft, Mobbing und ähnliche Dinge. Also auf dem Weg zum Friede findet er ganz andere Dinge. Was steht in dem Friede im Weg? Und das sind die ganzen Dinge. Und ich möchte heute ganz konkret, also nicht Ehe und sonst was, sondern so mal allgemein, aber ganz konkret sage, was macht es denn aus? Wo verlieren wir den Friede? Was sind denn die Diebe, die uns den Friede stehlen? Und ganz praktisch, also Christus ist unser Friede, mit ihm zusammen suche, wie finde ich mit ihm zusammen den Friede? Zunächst mal was Grundsätzliches. Friede finden wir nicht auf der Straße. Also wenn wir jetzt rausgehen, finden wir vielleicht die Bettler draußen oder so. Aber Friede finden wir nicht. Der liegt nicht auf der Straße. Der wird uns nicht in den Briefkasten geschmissen mit irgendeiner Werbesendung. Und auch im Lotto kann man nicht gewinnen. Das wäre mal was. Hier, gib einen Zettel ab, zahl einen Euro und wenn du Glück hast, dann gewinnst Friede. Und wenn wir in die Unterhaltungsindustrie hineinschauen, dann mache die Folgendes. Die versuchen vom Unfriede, der in uns ist, abzulenken. Also die Strategie ist, die Menschen sind so unruhig, möglicherweise, wenn man sie nicht ruhig stellt, dann machen sie irgendwas Blödes. Also lenken wir sie ab von ihrem Unfriede. Friede ist etwas Mühsames. Ich habe ein Bild dabei, das zeigt uns, wie ein Mann, der heißt Stefan Nau, der hat am 24. September 1983 in Wittenberge, damals noch DDR, hat er versucht, ein Schwert umzuschmieden in eine Pflugschar, so wie es im Micha-Buch beschrieben steht. Und es war keine leichte Arbeit. Also man sieht es, der Oberohne, der ist ins Schwitzen gekommen, da ist Schweiß geflossen, da sind Funken gesprüht. Das war ein Mordskrach, als der Hammer auf den Amboss gefallen ist. Friede zu schaffen ist etwas Mühsames. Und da ist jetzt so konkret, du nimmst jetzt dein Schwert und schlägst ein paar Mal drauf, 2, 3 Stunden, 4 Stunden, keine Ahnung, wie lange der braucht hat, aber dann hat man was Konkretes vor sich. Bei uns sieht die Sache ein bisschen anders aus. Friede zu schaffen kann bedeuten, ich muss etwas tun, und zwar etwas, was mir gar nicht liegt. Friede zu schaffen kann bedeuten, auf seine Rechte zu verzichten. Ich habe meine Rechte. Und oft ist so, die Rechte sind vielleicht gar nicht so vorgeschrieben vom Gesetzgeber, sondern die Rechte mache ich mir selber. Also ich weiß, was mir zusteht. Und plötzlich geht es darum, Friede zu halten. Und dann kann es sein, ich muss auf meine Rechte verzichten. Nicht prinzipiell oder so, gar nicht, sondern wenn es um den Friede geht, kann ich dann nachgeben, weil ich durch Gottes Hilfe die Kraft dazu bekomme. Nicht, weil ich keine andere Wahl habe, sondern weil ich es mir leisten kann. Ich kann sagen, ja, ich muss nicht auf meinem Recht beharren. Nicht, weil ich schwach bin, sondern weil ich durch Gott die Stärke dazu bekomme. Friede zu bekommen oder Friede zu machen, bedeutet, ich muss vergeben. Also hier vergessen wir mal den Single-Status da oben, aber es geht um den Herzensstatus, der bei uns drin sein soll. Also eine Herzenseinstellung, Friede zu schaffen und zu vergeben. Ich bin vergeben an den Friede, also ich, so rum jetzt mal gesehen. Und dann braucht der Friede Vorbilder. Hier, so ein Vorbild. Es ist tatsächlich so. Also es gibt viele Kinder und ich habe erwachsene Freunde, der läuft mit einem Superman-T-Shirt rum. Also hier, das ist eine Aussage. Ist der Superman unser Vorbild? Und da stelle ich fest, es gibt immer so Vorbilder. Und jetzt habe ich schon gemerkt, ich als Christ suche mir manchmal schlechte Vorbilder. Und zwar, wenn jetzt ich habe keine grimmige Nachbarin, aber jetzt mal als Beispiel, grimmige Nachbarin, die wird mir plötzlich zum Vorbild. Denke ich, wenn die nicht den ersten Schritt macht, wieso soll ich immer den ersten Schritt machen? Oder mein garstiger Arbeitskollege. Plötzlich wird die schlechte Eigenschaft von dem anderen zum Vorbild, weil ich mich davor drücken will zu vergeben, weil ich mich davor drücken will nachzugeben. Und dann gibt es aber ein Vorbild, an dem wir uns orientieren sollen. Und zwar, ich habe heute Jesus immer als Vorbild rausgesucht. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie Jesus gehandelt hat. Er kommt auf die Erde und er sagte Paulus, der hat auf seine komplette Rechte verzichtet. Also wir sprechen von Menschenrechte. Und es gibt wohl sowas wie Gottesrechte. Und Jesus verzichtet auf seine Gottesrechte. Und sagt, ich verzichte drauf. Und dann ist es so weit gegangen, dass Jesus am Kreuz sagt, Vater, vergib denen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also er ist nicht hingestanden und gesagt, Vater, schaff mir Recht. In den Psalmen lesen wir immer wieder, da geht es um Recht. Gib mir mein Recht. Und dann sagt Jesus, nein, gib mir nicht mein Recht. Vater, vergib ihnen. Über das Thema Vergebung brauchen wir bei unserem Vorbild Jesus nicht viel zu sagen. Durch die ganze Bibel hindurch sehen wir bei Gott und bei Jesus, dass die Bereitschaft Gottes da ist zur Vergebung. Und Jesus sagt, der geht noch einen Schritt weiter. Also wir sind es ja gewohnt, jemand kommt zu uns und sagt, vergib mir. Und dann Zähne knirschend, Stunde, Tage, Woche später ist man dann bereit dazu. Aber Jesus sagt am Kreuz, vergib denen, die gar keine Vergebung wollen, denen es gar nicht bewusst ist, dass sie Vergebung brauchen. Vergib denen Menschen. Also am Vorbild liegt es nicht, aber es ist unangenehm. Also wenn ich so zwischenmenschlich Friede will, dann bedeutet es oft, ich komme ja so vor, als ob ich ein Schwächling wäre, wenn ich mich entschuldige. Ich muss über meinen Schatten springen. Also ich muss Dinge machen, die liegen mir nicht so. Da stirbt mein Stolz ein Stück weit. Jetzt singt der Manfred Siebald singt ein Lied und um den Friede geht es. Er singt ein Lied und da heißt drin, nicht jenes Warten, wenn die Waffen schweigen, wenn sich noch Furcht mit Hass die Waage hält, wenn sich Verlierer vor den Siegern beugen, nicht der Friede dieser Welt. Also wenn es darum geht, mit anderen Menschen Friede zu halten, dann ist nicht ein Waffenstillstand, sondern es gibt einen anderen Friede. Ja, Paulus sagt, den Friede, den Gott schenken will, der ist höher als unsere Vernunft. Jetzt habe ich mir überlegt, was ist denn so ein vernünftiger Friede? Und dann guckt man sich das mal an, wenn so Länder oder Völker oder Kriegsparteien miteinander Friede schließen oder Ehepartner, wenn sie sich scheiden lassen, dann gibt es da auch so einen Vertrag. Also gibt es immer so Verträge. Und diese Verträge müssen eingehalten werden, und da ist keiner damit zufrieden. Also so ein Friede ist es. Keiner ist damit zufrieden mit einem vernünftigen Friede. Da gibt es ganze Bänder von Vorschriften, Abmachungen, Kontrollinstanzen. Das ist der vernünftige Friede, der beruht auf Zahlen, Daten, Fakten, Kontrolle. Und das ist der Friede dieser Welt. Also wenn man das Wort hört, der Friede dieser Welt, dann ist der Friede damit gemeint. Der Friede, der durch Verträge abgeschlossen wird. Und dann möchte ich vielleicht noch eine Zeile zu Manfred Siebalds Lied hinzufügen. Nicht der Friede, der durch Verträge hergestellt wird, sondern der übervernünftige Friede, der irrationale. Also der vertraut, der sagt, ich brauche keinen Vertrag, ich vertraue dir. Der glaubt, der hofft, ein Friede, der erlitten wird. Jetzt gibt es aber noch was anderes, und zwar so ein System. Also es gibt ein System, wo uns den Frieden raubt. So Friedensdiebe sind da unterwegs. Vorher ist gesagt, wer hindert uns denn dran, dass, oder was passiert, dass immer wieder der Friede weggeht. Und es sind Friedensdiebe unterwegs. Es gibt Zeiten, da wird uns der Friede durch Ereignisse geraubt. Also da brauche ich gar keinen anderen Mensch, sondern da kommen Ereignisse, da kommt eine Prüfung. Wer hat es gesagt? Mira vorher, du. Prüfung und batsch ist der Friede weg. Da können wir nicht sagen, Entschuldigung und alles ist in Ordnung, sondern das ist was Strukturelles, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt gibt es zwei so Friedensdiebe. Also es gibt eine Bibel-App, ich weiß nicht, ob einige von euch die Geschichte kennen. In der Bibel-App war im letzten Jahr der meist angeklickte Vers und weitervermittelte Vers, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Wenn das dann tatsächlich so ist, also die Sorge ist ein Friedensdieb und die Sorge hat eine Schwester, das ist die Angst. Angst und Sorge rauben uns den Frieden und auch uns Christen. Ich habe Anfang der Woche mit einer Frau über meine Predigt gesprochen und habe zu ihr gesagt, also Angst und Sorge rauben uns den Frieden. Hat sie gesagt, nee, kenne ich nicht. Ich denke, okay. Jetzt am Donnerstag hat sie mich wieder angesprochen und hat gesagt, ey, letzte Nacht war es bei mir soweit. Ich habe nicht schlafen können. Angst und Sorge. Also manchmal schlafen wir nicht. Angst und Sorge. Jesus sagt zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst. Das ist einfach ein Faktum. Können wir nur drum. Und dann sagt er, aber lasst euch nicht ermutigen, wenn ihr die Angst habt. Ich habe die Welt besiegt und sein Schlüssel war und unser Schlüssel kann sein, ich lasse alle meine Sorge, lasse ich auf ihm. Sorgt euch um nichts, was ihr zum Leben braucht, sondern vertraut eurem himmlischen Vater. Und das war seine Methode, ich gebe alles ihm ab. Ich habe mal vor Jahren in meiner Sterbebegleitung einen Mann begleitet, der war 41 Jahre alt, 2 Jahre, glaube ich, verheiratet gewesen, ein kleiner junger Kind von 1,5 Jahren. Und der ist mit Gehirntumor im Krankenhaus gelegen und es war ein paar Wochen, hat er noch zum Leben gehabt. Und als ich dann ins Krankenhaus gekommen bin, habe ich unten am Parkplatz schon gehört, wie er oben geschrien hat, ich habe Angst, Ich habe Angst, ich will nicht sterben, ich habe Angst. Und da haben auch die Psychopharmaka, haben nichts genommen, haben nichts geholfen. Aber es ist irgendwas passiert. Woche später habe ich die Angst gekriegt. In der Nacht hat mich die Angst eingeholt, hat mich aufgeweckt und ich habe Todesangst gehabt. Eigentlich habe ich super Gene, also ich könnte 100 Jahre alt werden, aber plötzlich Todesangst, ich sterbe. Und ich habe das nicht so vom Verstand her nicht weggebracht. In der Nacht ist man eh anfällig für solche irrationale Gedanken, will ich jetzt mal sagen. Und ich habe das durchgegangen. Was wäre jetzt, wenn ich jetzt sterben würde? Ich würde in Gottes Hände fallen. Ich wäre bei meinem Freund Jesus. Und erst dann habe ich wieder einschlafen können. Und es ist wochenlang, jede Nacht ist das gekommen. Die Todesangst war quasi ansteckend von dem Mann. Frieden in Sorge und Ängste, wenn ich alles abgeben kann an meinen Schöpfer und meinen Freund Jesus. Jetzt gibt es noch Verletzungen. Verletzungen ist was immer wieder passiert. Verletzungen werden uns durch Menschen zugefügt zwar, aber es ist eine Sache, die, also kann man nicht sagen wir, ich habe das einmal so drin und dann passiert es nicht mehr, sondern Verletzungen kommen unser ganzes Leben lang. Es ist sowas Strukturelles, passiert immer wieder. Verletzungen geschehen, ohne böse gemeint zu sein. Also da ist irgend so ein Mensch, der wenig Charme hat und der sagt was zu einem anderen Menschen. Und was passiert? Verletzt. Obwohl der es gar nicht böse meint. Ich habe einen Arbeitskollegen, der hat zu mir gesagt, nach 2 Jahren, wo ich dort geschafft habe, ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich deinen Humor verstanden habe. Wahrscheinlich habe ich ihn oft verletzt in der Zeit, ohne das zu wollen. Da werden alle eingeladen zu einem Fest und ich werde vergessen. Und schon bin ich verletzt. Da fühlt man sich bei der Klassenarbeit plötzlich falsch behandelt, also ungerecht und schon verletzt. Oder die Partnerin oder der Partner findet plötzlich jemanden, mit dem versteht er sich. Und dann ist man verletzt. Und ich brauche bei Verletzungen nichts zu sagen, jeder kennt Verletzungen. Jeder kennt Verletzungen, so wie Jesus auch Verletzungen gekannt hat. Er ist von den entscheidenden Mitgliedern der Gesellschaft ist er ignoriert worden. Und wenn er schon mal zum Essen eingeladen worden ist, dann war das Essen plötzlich kein Essen, sondern es war ein Verhör. Er ist ständig angegriffen worden und selbst seine Familie sagt mal, der Mann ist geisteskrank. Die eigene Familie, Angehörige. Und zum Schluss lassen ihn alle seine Freunde im Stich. An Verletzungen hat es in seinem Leben nicht gefehlt. Jetzt ist die Frage, was war denn seine Methode, da damit umzugehen? Und ich glaube, er hat sich nicht darüber definiert, was halten andere von mir, was denken andere von mir, was geben andere mir für eine Stellung, sondern er hat von einem ganz anderen Punkt aus, er ist auf einem ganz anderen Boden gestanden. Er hat sich über die Zusage seines Vaters definiert. Bei seiner Taufe hört er aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine ganze Freude, an dir freue ich mich von ganzem Herzen. Und ich stelle immer wieder fest, es kommt darauf an, wer etwas zu mir sagt. Also wenn jetzt mein Arbeitskollege sagt, ey, du bist doch der letzte Penner oder irgend sowas, okay, weiß ich ja, was hat er mir schon zu sagen, was stört den Mond, wenn ihn ein Hund anbellt, aber wenn das plötzlich der Chef zu mir sagt, dann hat es schon eine Auswirkung. Es hat ein Gewicht, wer etwas zu mir sagt. Und für uns als Christen ist die Frage, hat Gottes Wort, hat seine Zusage dieses Gewicht, dass ich sagen kann, ich stehe über den Verletzungen, die mir andere antun. Kann ich auch diese Stimme hören? Du bist mein lieber Sohn. Du bist meine liebe Tochter. An dir freue ich mich von ganzem Herzen. So wie du bist, klein, dick, abwaschbar, wasserdicht, so freue ich mich an dir. Auch wenn nicht jede Frau sich umdreht oder jeder Mann sich umdreht, ich freue mich an dir. Du musst nicht anders sein. Und jetzt gibt es noch einen anderen Punkt. ist jetzt. Einer der häufigsten Gründe, warum wir unseren inneren Frieden verlieren, ist folgender. Ich bekomme nicht, was ich will. Das ist, also ich habe so eine kleine Enkelin, 3 Jahre alt, und wenn die was will, dann will die was. Und dann steht die hin und dann wird nochmal auf den Boden gestampft und so weiter. Also die weiß schon, was sie will. Und wenn sie es nicht kriegt, dann ist der Friede futsch. Also nicht nur ihrer, sondern in der ganzen Familie. Wir bekommen nicht, was wir wollen. Und jetzt ist so, wir haben Vorstellungen von unserem Leben. Die Frau, die hat eine Vorstellung gehabt von ihrem Leben. Also jetzt ist sie 40 und merkt, ey, ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder, wie ich mir es vorgestellt habe. Und dann war es das Gelege, ich habe jemanden wollen, der wollte mich nicht. Und der, wo mich hat wollen, den habe ich nicht wollen. Und jetzt ist es, wie es ist. Mein Wille ist nicht geschehen. Jetzt ist die Frage, wo will ich denn was? Zu Hause, in meiner Ehe will ich was. Und jeder weiß, der verheiratet ist, das schafft immer mal wieder Unfriede. Wenn die Frau was will, wo ich nicht will, gibt es Ärger. Oder umgekehrt genauso. Es fängt schon bei kleinen Kindern an und dann geht es so, ich will nicht nur das, sondern ich will es gleich. Das kommt auch noch dazu. Wenn sich uns was entgegenstellt, dann merken wir plötzlich, wie wir, wo wir gerade eben noch so friedlich waren und so Friede, Freude, Eierkuchen war, plötzlich kommen so Gedanken, lieblose Gedanken, unfreundliche Gedanken, schadenfroh, gehässige Gedanken in unser Herz hinein. Gerade noch beim Vater Unser betet, dein Wille geschehe, in Wirklichkeit meint mein Wille geschehe, und dann merkt man nachher, es passiert gar nicht so. Und dann ist man unzufrieden mit den Zeitgenossen, die uns begegnen, mit der Krankheit vielleicht, die nicht weggeht, was uns sonst noch Ärger macht. Manchmal ist es einfach so, das Essen war schlecht, bam, und schon ist Ärger da. Ganz banale Dinge rauben uns den Frieden. Schlecht geschlafen, nichts gegessen. Ich habe einen Sohn, wenn der mal ein paar Stunden nichts gegessen hat, dann weiß man genau sein Unfriede, woher der kommt. Also ganz banale Dinge rauben uns den Frieden. Und schon braucht es einen kleinen Funke und der Unfriede, der Krieg, der Streit ist da. Und dann gibt es noch die andere Seite. Gott nimmt mir etwas weg. Etwas, das mir das Leben gemütlich gemacht hat. Etwas, das mir lieb geworden ist. Und ich will es nicht hergeben und plötzlich ist es weggenommen worden. Es geht um meinen Wille. Es geht um den Wille, etwas herzugeben, etwas loszulassen. Und wieder können wir hier von Jesus was lernen, uns von ihm an die Hand nehmen lassen und ihn fragen, was war als dein Wille, als du dir es anders vorgestellt hast, was hast du dann da gemacht? Und ich glaube, wenn wir bei Jesus schauen, was war los, als er nach Gethsemane gegangen ist, also Stunde vor seinem Tod, da hat er gebetet, Vater, wenn es möglich ist, also mein Wille, mein Wunsch ist, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht. Ich möchte nicht meine Vorstellungen loslassen. Ich möchte nicht meine geliebten Menschen loslassen. Ich habe Angst vor dem Schmerz, der auf mich zukommt. Und dann hat er gebetet, Vater, wenn es sein kann, lass es vorübergehen. Und dann können wir bei ihm lernen, er hat es nicht gleich geschafft. Einmal gebetet und er war nicht einverstanden mit dem Wille Gottes. Zweimal gebetet und Stunden später, also wenn wir das so angucken, dann muss es einige Zeit später gewesen sein, wo er beim dritten Mal merkt, ja, ich lasse es jetzt los. Dein Wille geschehe. Und dann ist Friede in sein Herz eingezogen. Und jetzt stelle ich, also bei mir, ihr mögt anders sein, aber ich stelle bei mir fest, damit der Wille Gottes mit meinem Wille übereinstimmt, muss ich nicht nur suchen und jagen, sondern ich muss kämpfen. Ich muss kämpfen mit mir und ich muss manchmal kämpfen mit Gott. Und der Kampf bedeutet, ich lasse mich auf ein Gespräch ein mit Gott. So wie auch bei Menschen oft steht ein Gespräch zwischen dem Frieden. Ich muss mich mal mit jemand aussprechen, so muss ich mich auch mit Gott aussprechen. Ich muss ihm sagen, wie ich mich fühle. Das sind mir Christen viel heiliger wie die Juden damals. Die Juden, die haben es Gott hingeschmissen und gesagt, guck mal, wie es mir geht. Ich fühle mich verfolgt von dir. Und was machst du? Ich sehe gar keine Hilfe. Ich muss mit Gott so sprechen, wie es in mir drin ist. Ohne falsche Heiligkeit. Wir sind oft viel zu heilig, um mit Gott so zu sprechen, wie er sich's wünscht. Er hält es aus. Also ich habe es ausgehalten, wo meine kleinen Jungs da mal hingestanden sind und Vater bla 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 und dann, okay, hält ein Vater aus. Und Gott hält es aus. Oft steht vor dem Frieden mit Gott ein Gespräch, ein offenes Gespräch. Von seiner Seite ist offen, aber wir dürfen genauso offen sein. Jetzt hat es Tim vorher gefragt, wie können wir den Frieden bewahren? Und jetzt muss ich dich enttäuschen, Tim, den können wir nicht bewahren. Also der Friede ist tatsächlich flüchtig. Wir können ihn nicht konservieren. Wir können ihn aber manchmal dankbar annehmen, wenn er kommt, wenn er da ist. Wir können ihn immer wieder suchen, auf die Suche machen. Manchmal merkt man es vielleicht, jetzt geht er weg und dann ihm nachgehen. Ich halte dich fest. Suche, weil wenn er verloren ist, ihm nachgehe, wenn er sich verflüchtigt. Und Jesus hat ganz realistisch gesagt, ihr habt Angst, ihr habt Sorge, euer Friede geht weg. Wichtig ist aber, und es ist eine ganz, ganz schwierige Sache, ich merke, Menschen leben mit der Situation. Menschen richten sich ein in ihrem Unfriede, in ihrem Streit, in ihrem Hass, dann leben die damit. Jahre, Jahrzehnte lang, manchmal grämen sie sich auf dem Todebett, dass sie nicht irgendwann mal Friede geschlossen haben. Wichtig ist, dass wir keinen Friede mit dem Unfriede schließen, mit dem Hass, dass wir uns damit abfinden. So ist es halt nun mal. Wir sind Berufe an dem Ort, wo wir uns aufhalten, wo wir zur Schule gehen, wo wir arbeiten, wo wir unsere Freizeit verbringen, Oasen des Friedens zu schaffen. In der vergangenen Woche, am Sonntag, hat mich jemand angerufen und gesagt, Hans, ich muss mit dir sprechen. Dann haben wir einen Termin ausgemacht auf Montag, also Montag vergangene Woche. Und er kommt und sagt, Hans, ich habe den Eindruck, zwischen uns stimmt was nicht. Gut, haben wir darüber gesprochen, über die Sache. Hat sich dann rausgestellt, es war nicht so, war ein Irrtum. Aber es war was, da macht sich jemand auf den Weg, weil er denkt, da stimmt was nicht. Der hat den Frieden gesucht. Ich glaube, jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man Friede findet, wenn wieder Friede ist. Es ist schön, wenn Friede ist. Und es sollte uns das Suchen und das Jagen und das Kämpfen wert sein. Also erinnere, so ist es, wenn Friede ist. Ja, ich mache mich auf die Suche, weil dieses Gefühl will ich wieder. Und jetzt möchte ich unsere kurze Zeit der Stille gönnen. Es gibt ja kein Mittagessen und momentan ist Adventszeit, also die kleine Fastenzeit. Da hoffe ich, dass ihr nichts esst heute. Also genügend Zeit, um noch kurz innezuhalten und überlege, wo habe ich den Frieden schon mal erfahren? Wann ist mal passiert? Im Alten Testament steht, erinnert euch. Erinnert euch, sagt Gott immer wieder daran, was ich euch Gutes getan habe. Und ich möchte sagen, erinnert euch jetzt mal dran, wo habt ihr Friede erfahren? Wo seid ihr auf jemanden zugegangen? Wo ist jemand zu euch gekommen? Und dann dieses Gefühl, ja, es ist Friede geworden, im Herzen nochmal aufleben zu lassen. Oder wenn wir noch Unfriede haben, wenn irgendwas ist zwischen Menschen, dann zu sagen, Jesus, nimm mich an der Hand, geh mit mir dorthin, damit Friede wird.